Wir haben letzte Woche begonnen, uns über eine typische Adventsstelle, nämlich Jesaja Kapitel 40, zu unterhalten. Das ist eine Prophetie über Johannes den Täufer, dem Vorläufer, dem Herold sozusagen des Messias Jesus, der wiederum über Jesus prophezeit hat. Und wir haben hier in dieser Prophetie ein Bild von einem König, der kommt, um seine Untertanen zu besuchen, und die Menschen, die ebnen ihm den Weg, ebnen ihm die Straße, sodass er in seiner Kutsche eine möglichst ruhige Fahrt haben kann. Und dieses geistliche Bild für Straßenbau in unserem Herzen wollen wir heute noch weiter betrachten. Aber ihr dürft heute das Lukas-Evangelium Kapitel 3 aufschlagen. Das ist eine der Stellen im Neuen Testament, wo diese Prophetie aus Jesaja Kapitel 40 erwähnt wird. Lukas 3, Abvers 1. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Der Evangelist Lukas ist einer der genauesten Historiker der Antike, und ihr seht hier, dass er ganz genau datiert, wann das Ganze passiert ist. Vers 3 lesen wir weiter. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das heißt, alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Was interessant ist in dieser Parallelstelle, ist, dass das Soll in Jesaja 40, wo es heißt, jedes Tal soll zur Ebene werden und so weiter, dass dieses Soll hier in Lukas 3 durch wird ersetzt wird. Es wird, es ist gewiss. Es ist gewiss, denn der König Jesus selbst bahnt einen Weg zu uns. Er ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, unsere ganze Schuld, diesen ganzen Misthaufen, den wir angehäuft haben, der zwischen uns und Gott steht, zu beseitigen und aus dem Weg zu räumen. Und das ist für uns heute schon vollbracht. Wir müssen dieses Geschenk einfach nur annehmen. Wir müssen uns einfach nur ihm und seinem Erlösungswerk für uns persönlich anvertrauen. Dann gilt es für uns. Wir haben letztes Mal gesagt, dass jede Gotteserfahrung, das heißt unsere Erlösung, aber auch Erfrischung von Gott, jeder geistige Prozess immer mit Gott anfängt. Er ergreift die Initiative und er bietet uns ein unverdientes Geschenk an. Wir nennen das Gnade, wir leben aus Gnade. Und das ist das Erstaunliche für mich an dieser Stelle eigentlich. Das absolut abgefahrene, ungeheuerliche, wunderbare an dieser Stelle, dass er, der perfekte, heilige, reine, gerechte, liebevolle, herrliche Gott, der Ich Bin, bei mir landen will. Dem Ich Bin's nicht, der ich ein Sünder bin und unvollkommen und unrein und selbstsüchtig und ungeduldig und alles, was Gott nicht ist, aber er will bei mir landen. Wie unpassend eigentlich. Das ist ein absoluter Gnadenakt Gottes, den wir nicht verdienen können, den wir auch nicht erzwingen können. Aber Gott will, dass wir mit ihm und seiner Gnade zusammenarbeiten. Er wirkt in der Regel nicht unabhängig von uns, sondern er wirkt in uns und er wirkt durch uns Menschen und mit uns Menschen. Und wir können die Rahmenbedingungen schaffen, die das begünstigen, dieses Gnadenwirken Gottes in unserem Leben, diese Gotteserfahrung. Und wir können das tun, indem wir unsere Herzen bereiten, indem wir eine richtige Einstellung haben. Wir können ihm und seinem Wirken sozusagen den Weg bahnen und ebnen in unserem Herzen. Und die Motivation, warum wir das tun, ist, wir reagieren auf seine Liebe und auf seine Gnade für uns. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, beim Wege ebnen gibt es eigentlich zwei Arbeiten. Das eine ist, Zeug aus dem Weg zu räumen, große Steine oder umgefallene Bäume, die da über die Straße liegen oder Gerümpel aus dem Weg räumen, Hindernisse aus dem Weg räumen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, was wir rausschmeißen müssen aus unserem Herzen, um Gott zu erfahren. Und das ist in erster Linie Sünde und faule Kompromisse, aber auch Dinge, die schlicht und einfach unser Leben, unser Herz überladen. Und das Zweite, was man tun muss, wenn man eine Straße ausbessert, ist diese Schlaglöcher auffüllen. Und darüber wollen wir heute sprechen, womit wir unser Leben, womit wir unsere Herzen füllen wollen. Wir wollen über Dinge reden, die wir in unser Leben einbauen wollen, als Nachfolger von Jesus. Geistliche Disziplinen, könnten wir sagen. Und die erste Grundlage natürlich ist eine echte Bekehrung zu Jesus Christus. Das haben wir auch schon letztes Mal besprochen. Also es ist nicht getan, dass du am Sonntag in die Kirche gehst oder irgendwie religiös bist. Das habe ich 18 Jahre lang getan in meinem Leben und Gott war ganz weit weg und ich habe den Rest der Woche nicht an ihn gedacht und er hat nicht wirklich viel mit meinem Leben zu tun gehabt. Daran ist Gott nicht wirklich interessiert, an Religiosität. Es geht um eine persönliche Bekehrung, um eine persönliche Hinwendung zu ihm, dass ich mich ihm persönlich anvertraue. Jesus ist ganz persönlich für dich gekommen und er ist ganz persönlich für deine persönliche Schuld gestorben und er will ganz persönlich dein Herr sein, der das Sagen hat in deinem Leben, dein Mittelpunkt in deinem Leben. Und wir nennen das Bekehrung, Lebensübergabe, Jesus in mein Leben einladen, egal wie wir es nennen. Es geht darum, dass wir ihm unser Herz aufmachen und sagen, ja Jesus, komm, ich will mit dir leben, ich will für dich leben, ich vertraue mich dir an. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Jetzt komm in mein Leben und rette mich und bring du mich in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und in dem Moment, in dem wir das tun, werden wir neu geboren. Johannes Kapitel 3 und der Heilige Geist kommt in unser Herz. Gott selbst wohnt in unserem Herzen. Wir können intime, enge Beziehung, persönliche Beziehung mit ihm erfahren. Gott ist eine Person. Er ist erfahrbar und wir können persönliche Gemeinschaft mit ihm haben. Und dafür sind wir geschaffen. Und wir haben letzte Woche auch betont, dass wir vor allem Jesus, dass wir vor allem den König, der zu uns kommen will, in unserem Auge behalten müssen. Wer er ist und wie er ist. Und er ist herrlich, haben wir gelesen. Da ist das Wort Herr schon drinnen in dem Wort herrlich. Er ist der Maßstab für Herrlichkeit, die Herrlichkeit in Person. Er ist absolut bewundernswert. Er ist allmächtig, er ist allweise, er ist absolute Schönheit, er ist absolute Reinheit, er ist absolute Liebe, er ist gerecht, er ist verlässlich, er ist treu, er ist fürsorglich, er ist freigebig, er ist so ein Gönner, so ein Wohltäter, er ist unvergleichlich. Gott ist in seiner ganz eigenen Klasse. Das ist das, was das Wort heilig eigentlich bedeutet. abgesondert sein. Er ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Er ist in seiner ganz eigenen Klasse. Als Gott, aber auch in seiner moralischen Perfektion. Er ist einzigartig. Er ist das, wonach unser Herz wirklich verlangt. Alles, wonach wir uns sehnen. Er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und er liebt dich so aufopfernd, so hingebend, dass er für dich gestorben ist. Dieser unendliche Preis, den er für dich und für mich bezahlt hat. Und er klopft bei mir und bei dir an. Er wirbt um uns. Und das ist so unpassend. Das ist so ein Geschenk. Das ist so eine Gnade. Dieser wunderbare, herrliche König der Könige will dich und mich als seine Braut annehmen. Die Braut Christi, die Gemeinde. Er will Beziehung mit uns pflegen. Er will sein Leben mit uns teilen. Und wenn ich ihn und seine Liebe für mich betrachte, dann berührt es mein Herz. Im 2. Korintherbrief 3 lernen wir davon, wenn wir ihn betrachten, wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe, dann verändert der Heilige Geist mich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er macht mich Jesus ähnlicher. Und wie können wir Jesus betrachten? Wo können wir Jesus betrachten? Seinem Wort, in der Bibel, ganz besonders in den Evangelien, in den Berichten über Jesus, über das Leben von Jesus, was er gesagt und was er getan hat. Also geistliches Sehen geschieht vor allem durch ein gebetsvolles Lesen oder Hören auf das Wort Gottes. Das ist der erste Punkt. Das ist das Erste, womit wir unser Leben füllen müssen. Und ich werde so 11 Punkte haben. Das Erste, womit wir unser Leben füllen müssen, ist mit dem Wort Gottes. Im Psalm 1, Vers 2 steht, glücklich ist, wer darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Und Nachsinnen ist ein unablässiges Nachsinnen hier, ein Lebensstil, eine Gewohnheit. Und um Zeit in Gottes Wort zu verbringen, brauchen wir Zeit. Ist sehr banal, aber sehr grundlegend. Wir brauchen eine stille Zeit. Und das ist unser Problem, wir haben keine Zeit, oder? Hat irgendwer von euch Zeit? In unserer Gesellschaft? Also wir haben alle Zeit, aber wir haben die meiste Zeit schon verplant. Das heißt, wir werden Zeit nicht einfach so finden, sondern wir müssen Zeit machen. Also planen ist dabei wichtig, damit wir Zeit für Gottes Wort haben, Zeit im Gebet, Zeit auch unseren Nächsten zu dienen, Nächstenliebe. John Piper hat geschrieben, viele Sachen in unserem Leben kommen nicht zustande, weil wir einfach versäumen, sie zu planen. Und ich bin da der erste Chaot, für den das ein Problem ist. Also ich predige vor allem zu mir selber, wie meistens. Die meisten Christen vernachlässigen die Bibel nicht aus bewusster Treulosigkeit, sondern weil sie es versäumen, eine Zeit und einen Ort und eine Methode zum Bibellesen festzulegen. Also wir müssen planen. Das heißt, wann? Wann wollen wir Zeit im Wort Gottes verbringen? Stille Zeit mit Gott. Ich empfehle morgens. Ich weiß, in meinem Leben, es macht einen Unterschied, ob ich den Tag bewusst mit Gott anfange oder ob ich einfach so drauf losrenne. Macht vor allem einen Unterschied in mir, in meinem Herzen. Wenn ich mit Gott anfange, dann schenkt er mir Gnade und er bearbeitet mein Herz sozusagen schon. Wenn ich ohne ihn anfange, bin ich ungeduldig und leichter gereizt und so weiter und so fort. Und dann passiert das, wovon der Lionel vorhin gesprochen hat. Also morgens ist ein guter Zeitpunkt. Meiner Erfahrung. Und wir brauchen einen Ort. Wo? Ruhigen Ort. Nicht so ruhig, dass wir einschlafen. Also ich habe herausgefunden, im Bett Bibel lesen, das funktioniert nicht gut bei mir. Aber einen Ort, wo du ungestört sein kannst, wo du mit Gott reden kannst, wo du vielleicht laut beten kannst, laut lesen kannst, vielleicht zu ihm singen kannst, weinen kannst in seiner Gegenwart, was immer. Und dann müssen wir planen, was? Was wollen wir lesen? Wir brauchen einen Plan. Und ich würde auch da empfehlen, nicht einfach irgendwas zu lesen. Also ich schlage mal eine Seite auf, die Hunde lecken das Blut, was will Gott mir sagen? Irgend so. Sondern wirklich systematisch zu lesen. Und es gibt verschiedene Bibellesepläne. Ich würde das empfehlen. Das hilft auch, dran zu bleiben. Soll kein Stress sein. Also wenn man mal nicht gelesen hat, keine Verdammnis. Aber es ist gut, einen Plan zu haben. Manche Pläne haben immer einen Abschnitt aus dem Alten Testament und einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Es gibt auch so chronologische Pläne, wo man chronologisch durch die Bibel durchliest. Habe ich auch schon gemacht, da verbringt man halt sehr viel Zeit im Alten Testament erstmal. Ich persönlich lese gerade so, dass ich immer durch ein Buch im Alten Testament lese, dann durch ein Buch im Neuen Testament, dann das nächste im Alten Testament, das nächste im Neuen Testament. Aber es ist wichtig, dass wir systematisch durch Gottes Wort lesen. Das ist vielleicht die wichtigste Disziplin im Leben eines Christen. Weil hey, wenn wir nicht Gottes Wort lesen, dann werden wir Gott nicht kennen. Und wenn wir Gott nicht kennen, dann wird unsere Beziehung mit ihm nicht besonders intim sein, vertraut sein. Das ist auch so mit unseren irdischen Beziehungen. Jemanden, den ich nicht kenne, werde ich nicht lieben können. Also Gottes Wort lesen. Was können wir noch tun mit Gottes Wort? Wir können Gottes Wort auswendig lernen. Das ist auch eine gute Disziplin. Einen Vers pro Woche. Wie wäre das? Vorsatz fürs neue Jahr? Wenn er den jeden Tag laut vorliest und vielleicht noch auswendig vorsagt, dann habt ihr den in der Woche drin. Wow. Wie viele Wochen gibt es im Jahr? 52, danke Christoph. 52 Verse nächstes Jahr. Wäre das ein Vorsatz? Wäre das ein Ziel? Ein geistliches Ziel? Wir können nachsinnen über Gottes Wort, haben wir hier im Psalm gelesen. Nachsinnen ist mehr als lesen. Dass wir Wort für Wort langsam durchlesen und über jedes Wort nachdenken. Vielleicht sogar die Gedanken aufschreiben. Dass wir uns selbst in diesem Abschnitt sehen, von dem wir lesen. Das ist gut, gerade in den Evangelien. Dich selbst zu sehen. Hey, ich bin der Blinde, ich bin der Lahme, dem Jesus begegnet ist, den Jesus geheilt hat. Wir können die Bibel studieren. Ist nochmal was anderes. In meiner persönlichen stillen Zeit lese ich einfach durch Gottes Wort, versuche ich nachzusinnen. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, dann studiere ich Gottes Wort. Also wenn wir ein Thema vorbereiten zum Beispiel oder du an ein Thema denkst, was sagt Gott denn zu dem Thema? Na, dann nimm dir eine Konkordanz, das geht heute mit Computer so viel einfacher als früher. Gibst ein Stichwort in deine Computerkonkordanz aus und der Computer gibt dir alle Bibelstellen aus, wo dieses Wort oder dieses Thema vorkommt. Und dann lies, was Gott zu dem Thema sagt und dann studierst dieses Thema. Oder du studierst ein Buch der Bibel, indem du Vers für Vers dieses Buch studierst. Das ist, was wir sonntagmorgens im Wesentlichen immer machen und dienstagabends im Alten Testament. Ich kann mich mit Gottes Wort beschäftigen, indem ich mir Predigten anhöre oder Bibelstunden anhöre. Ich mache das ständig. Immer beim Autofahren oder beim Putzen, beim Aufräumen, all diese Tätigkeiten, wo ich den Kopf frei habe, versuche mich mit Gottes Wort zu füllen. Es hilft mir, meine Gedanken mit ihm zu füllen, ihn zu betrachten. Zweiter Punkt, ich kann Gott betrachten und Jesus begegnen im Gebet natürlich. Gebet ist nichts anderes als Reden mit ihm. Und Beziehung lebt ja von Kommunikation. Kommunikation hat zwei Teile. Ich höre auf ihn, hier, und dann rede ich mit ihm. Und ihr wisst, Gebet ist umkämpft. Und auch da dürfen wir absolut ehrlich sein. Vielleicht erstmal unser Herz bereiten. Und es ist okay, Gott zu sagen, erstmal, Herr, ich bin müde heute Morgen, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Das ist okay. Vielleicht ein erstes Gebet, sagen, Gott, schenk du mir Verlangen nach dir und nach deinem Wort. Das ist okay, wir dürfen auch für unser Herz beten. Wir sehen eigentlich viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen für ihr Herz beten. Die Psalmen sind ja so ein Modell fast für uns. Das sind alles Gebete. Psalm 119, Vers 36 zum Beispiel. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten, das Unnötige, würden wir sagen. Belebe mich auf deinen Wegen. Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder in deinem Gesetz. Psalm 86, Vers 11 und 12. Fasse mein Herz zusammen. Herr, halte du mein Herz zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Psalm 90, Vers 14. Sättige unser Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Oder aus dem Neuen Testament, im Epheser 1, Verse 15 bis 19, wenn ihr mitlesen wollt. Da schreibt Paulus, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und das ist, was er betet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Oh, ich bete vor allem, dass ihr Gott erkennen mögt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wir dürfen beten für unser Herz. 1. Thessalonicher 5 sagt uns, betet unablässig. Wie das Nachsinnen über Gottes Wort, auch die Kommunikation mit Gott, eigentlich ein Lebensstil der Beziehung mit ihm, des Redens mit ihm. Wir können den ganzen Tag mit ihm reden. Über alles. Gebet muss nicht was super Geistliches sein oder oh, die Gebetsstimme. Oh, Jesus, Jesus. Ja, manche Leute haben so ihre Tonart und ihre kananäischen Worte, wenn sie beten. Das brauchen wir alles nicht. Wir können mit ihm reden, wie unser Schnabel gewachsen ist. Hans-Peter Reuer hat mir mal erzählt, dass er so einen ganz einfachen Mann, so einen Holzfäller hatte, der zu ihm kam und gesagt hat, ja, ich würde gern beten, aber immer, wenn ich so spazieren gehe und im Wald dann die Motorsäge höre, die Holzfäller, dann will ich hingehen und schauen, welche Motorsäge der hat. Und der Hans-Peter hat ihm gesagt, na, dann geh doch hin und red mit dem Herrn über die Motorsäge, die du dir anschaust. Auch das ist Gebet, ne? Einfach Gott mitnehmen in unseren Alltag. Auch Stille. In Stille unser Herz zu Gott erheben. Das kann schon Gebet sein. Er kennt unsere Herzen, er kennt unsere Bedürfnisse. Es ist einfach ihm hinzuhalten. Römerbrief spricht von Stöhnen. Das kann Gebet sein. Stöhnen im Geist. Oh Herr, oh hier. Schon ein Gebet. Wir können uns Modellgebete der Bibel vornehmen. Und manchmal helfen solche Dinge, gerade wenn man so ein bisschen in Stocken gerät in sein Gebetsleben. So, wir haben verschiedene Modellgebete in der Bibel. Vater unser ist das bekannteste. Vater unser im Himmel. Also ich fange an mit Lobpreis, um mir erstmal bewusst zu machen, mit wem ich da rede. Vater unser im Himmel. Wow. Der allmächtige, ewige Gott. Ich darf zu ihm aufschauen. Ich darf Papa sagen. Abba. Vater. Wow. Das definiert meine Beziehung zu ihm. Geheiligt werde dein Name. Anbetung, Lobpreis. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das soll unser erstes Gebet sein. Sein Wille in unserem Leben. Herr, wo ist dein Wille für mich diesen Tag? Und dann darf ich für meine Bedürfnisse auch beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Was steht denn an? In der Firma, in der Familie, überhaupt. Darf ich meine Bedürfnisse bringen? Und auch die Bedürfnisse von anderen, an die ich denke. Dann Vergebung und so weiter und so fort. Ein anderes Modell wäre das Heiligtum im Alten Testament, dieses Bundeszelt. In Psalm 100, Vers 4 steht, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Also wir können auch diese Dinge als Bild nehmen. Einfach als Gebetshilfe, das ist jetzt nicht super was mystisch, esoterisch, tief irgendwie, sondern einfach eine Hilfe. Ihr könnt auch genauso gut eine Liste schreiben von verschiedenen Dingen, wofür ihr beten könnt und die Liste durchgehen. Das ist genauso gut. Aber einziehen in sein Tor mit Dank. Okay, das Tor steht für Dank und der Vorhof für Lobpreis. Danken, Lobpreisen. Und dann haben wir da im Heiligtum den Brandopferaltar. Der spricht für Opfer, wo die Sünden vergeben wurden. Also ich kann Gott meine Schuld bringen, meine Sünden bekennen. Und dann steht da das Waschbecken. Das erinnert mich an das Wasserbad im Wort Gottes. Epheser Kapitel 5. Also die Verse, die ich gelesen habe, kann mit ihm drüber sprechen. Und dann stand da im Heiligen der Tisch mit den Schaubroten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vielleicht kann ich das als Bild nehmen für meine persönlichen Anliegen. Und der goldene Leuchter, der im Heiligen stand. Ihr seid das Licht der Welt. Licht, Bild für Dienst, für unsere guten Werke. Also ich kann beten für das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, für Dienste in der Gemeinde, für Missionare, für den Pastor, der braucht viel Gebet. Den Räucheraltar vor dem Allerheiligsten, Weihrauch, immer ein Bild für Gebet in der Bibel, für Fürbitte. Kann meine Familie denken, meine Freunde, meine Feinde. Und dann das Allerheiligste, Anbetung wieder. Oder ihr macht euch einfach eine Liste, wofür kann ich beten, wofür kann ich danken. Und es gibt so verschiedene Listen. Open Doors, in den Open Doors Heften gibt es für jeden Tag ein Gebetsanliegen. Könnt ihr mitnehmen in eure Gebetszeit für Mission bitten, für verfolgte Geschwister. Und das ist so cool. Ich kann auf der ganzen Welt im Reich Gottes aktiv sein. Ich kann mal schnell nach China gehen und für meine Geschwister da beten und nach Nordkorea und die Geschwister, die da im Knast sitzen und nach Saudi-Arabien und für meine Geschwister dort oder wo immer der Geist dich hinführt. Es ist wunderbar. Gott ist allgegenwärtig und wenn wir mit ihm reden, können wir mit ihm gemeinsam sozusagen auch überall aktiv sein und mit ihm zusammenarbeiten. Wir können die Psalmen beten. Das sind Gebete, die können wir zu unserem eigenen machen. Oder von mir aus auch vorformulierte Gebete von großen Heiligen in der Vergangenheit. Warum nicht? Wir können Gott einen Brief schreiben. Manchmal, wenn wir abgelenkt sind, kann uns das helfen, wenn wir es aufschreiben, was wir Gott sagen wollen. Oder laut beten, das hilft mir dann. Oder Gebetspartnerschaften auch, das kann auch sehr hilfreich sein. Mir fällt Fürbitte wesentlich leichter in Gemeinschaft mit anderen als alleine. da ist sowieso Kraft im gemeinsamen Gebet und da möchte ich auch einladen. Wir beten jeden Sonntagmorgen vorm Gottesdienst. Einmal im Monat, Dienstagabends, haben wir einen Anbetungs- und Gebetsabend. Kommt dazu, das kann uns alles unterstützen im Gebetsleben. Und wenn es zur Routine wird, und das ist auch normal im Leben von uns Christen, wenn es mal langweilig wird, eine Form, dann probier halt mal was Neues. Oder probier einen neuen Ort. Trink einen Kaffee mit Jesus. Irgendwo im Kaffeehaus. Lies da deine Bibel. Warum nicht? Geh spazieren mit ihm. Geh in eine alte Kirche. Probier eine neue Gebetshaltung. Wir können da kreativ sein. Dritter Punkt, wir müssen ein bisschen schneller machen jetzt. Dritter Punkt ist Lobpreis oder Anbetung. Ist auch eine Form des Gebets eigentlich, was wir heute Morgen gemacht haben, wo wir in Liedern zu ihm beten eigentlich, ihm unsere Gefühle, unsere Gedanken ausdrücken, drüber nachsinnen, wer er ist. Ist auch eine Ausrichtung auf ihn. Wir drücken unser Herz aus in Liedern, erinnern uns an das, was Jesus getan hat. Auch einfach daran erinnern, Herr, du bist da. Und Musik tut was mit uns. Musik berührt unsere Herzen und unsere Emotionen und das kann unterstützend sein. Wir dürfen den Herrn anbeten mit allem, was wir sind. Und für alle verklemmten Christen, da können auch unsere Emotionen dazu. Und wir dürfen auch körperlich ausdrücken. Und wir müssen nicht, ja, kein Druck, vielleicht ganz frei, aber wir dürfen. Wenn du deine Hände aufheben willst, dann heb die Hände auf. Wenn du dich hinknien willst, dann knie dich hin. Wenn du flach am Boden liegen willst vor dem Herrn, dann leg dich hin. Da ist absolute Freiheit. David hat getanzt vor dem Herrn. Unterschiedlichsten Formen. Hebt heilige Hände auf. Die Juden, die haben so gebetet. Das war normal. Ich weiß nicht, wann das eingeführt wurde oder das. Aber völlig egal. Fühlt euch da völlig frei. Den Herrn anbeten mit allem, was ich bin, so wie Maria ihr Salböl über den Herrn ausgegossen hat, ihre Mitgift, ihr Leben sozusagen. Herr, ich will dich salben, ich will mein Leben über dich ausgießen, sozusagen. Ich will dir den höchsten Wert zuschreiben, meinen Willen, meine Emotionen, meine Stimme, meinen Leib, alles will ich dir geben, mit allem will ich dich anbeten. Und wenn dir die Lieder langweilig werden, die wir hier singen, dann schreibe ein neues. Das muss niemand anderer hören. Die meisten Lieder, die ich geschrieben habe, hat noch nie jemand anderer gehört, außer Gott. Das muss nicht gut sein. Völlig egal. Gott findet es gut, weil es ein Ausdruck von deinem Herzen. Und wenn wir ehrlich sind, fühlen wir uns nicht immer danach zu beten oder auch anzubeten. Wir alle haben so einen geistlichen Schweinehund, müssen wir überwinden. Das ist ein geistlicher Kampf. Das ist meinem Fleisch, diesem sündigen Nachlass meines alten Menschen sozusagen, ist es zuwider. Der ist beziehungsfaul, asozial, lässt sich lieber bequem berieseln vom Fernseher oder im Internet. Oder mein Fleisch tut lieber was Produktives, wo ich gleich Ergebnisse sehe. Dann weiß ich, oh, heute habe ich wieder was geschafft. Ist bei Gebet nicht immer so, gell? Aber wir können nichts Besseres tun und nichts Stärkeres tun als beten. Also wir fühlen uns nicht immer danach, aber wir leben nicht nach unseren Gefühlen. Wir wollen uns nicht von unseren Gefühlen beherrschen lassen, sondern vom Heiligen Geist. Und diese geistige Trägheit ist auch eine Erfahrung, die wir alle kennen. Und auch das kann ein Gebet werden. David ermutigt seine Seele und sich selbst. Im Psalm 103 betet er, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Warum sagt er das? Preise den Herrn meine Seele. Weil sein Fleisch, dieser Schweinehund, der in ihm ist, gesagt hat, ich habe keinen Bock. Preise den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht all seine Wohltaten. Psalm 146, Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Ich will das jetzt tun, das ist eine bewusste Entscheidung. Und Gefühle folgen oft unseren Entscheidungen nach. Nur Gott kann mein Herz ändern, aber ich kann meine Einstellung ändern, ich kann Entscheidungen treffen. Und ich kann ihm dadurch den Weg ebnen. Und oft finden wir heraus, wenn ich meine Einstellung ändere, dann ändert Gott mein Herz. Vierter Punkt, Abendmahl feiern. Ich kann Jesus im Abendmahl betrachten, bildhaft betrachten, was er für mich getan hat, wie sehr er mich liebt, seine Hingabe an mich, meine Erlösung. Da kann ich ihm auch bekennen, ja Herr, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Aber danke, dass du dafür bezahlt hast. Danke, dass ich das in Anspruch nehmen darf und ich kann es wertschätzen und ich kann ihn erfahren, geistige Stärkung erfahren. Deswegen feiern wir regelmäßig Abendmahl hier in der Gemeinde zusammen. Aber ihr könnt das auch in euren Familien tun oder von mir aus auch mal allein in eurer stillen Zeit, warum nicht? Betrachten, dran denken, was Jesus für uns getan hat. Fünfter Punkt. Ihr seht, wir sind schon schneller. Fünfter Punkt, Fasten. Ist was, was uns eher unvertraut ist in unserer westlichen Kultur. Aber für Leute in Indien oder so ist das ganz normal. Fasten kann ein Verstärker unseres geistigen Verlangens sein. Dass wir wirklich auch Gott ausdrücken und sagen, so sehr sehne ich mich nach dir, dass ich irgendwas anderes lasse, um Zeit mit dir zu verbringen. Das ist eigentlich der tiefste Sinn von Fasten. Und ich kann vom Fernsehen fasten oder von irgendeiner Mahlzeit fasten und stattdessen den Herrn suchen. Der Zweck ist eigentlich eine Sehnsucht und ja, ein Verlangen nach all dem, was Gott ist und ihn zu kennen, zum Ausdruck zu bringen. Und es tut etwas mit uns. Meine Erfahrung ist, wenn ich faste, dann löst mich das aus dieser Sklaverei von den Unwichtigen, von diesem Hamsterrad, in dem ich oft drinstecke im Alltag und auch von dieser Sklaverei von meinem Fleisch, von meinen Trieben, von meinen Impulsen, sündigen Impulsen in dem Fall. Triebe sind ja nicht an und für sich was Schlechtes, sind von Gott gemacht. Wenn ich faste, das betont auch meine Prioritäten, dass ich ganz konkret sage, nee, Gott, du bist mir wichtiger als das Schnitzel oder Fernsehen oder Internet, was immer es ist. Fasten schafft Raum für größere Dinge, für geistige Dinge in meinem Leben. Es macht meine Gedanken frei. Meine Erfahrung ist so ab dem zweiten, dritten Tag, ich brauche meistens schon einen Tag einfach mal, um ruhig zu werden. Dann merke ich, okay, ich komme wirklich in die Ruhe hinein, meine Gedanken werden frei. Ich komme auch ein Stück weit ins Hören hinein. Und es kann helfen, auch dieses Feuer im Herzen wieder anzuzünden. Wenn ich faste, dann verhalte ich mich eigentlich wie ein Verliebter. Selbst wenn ich mich vielleicht nicht gerade verliebt fühle, aber ich verhalte mich wie einer und dann folgen die Gefühle oft auch wieder diesen Entscheidungen nach. Sechste ist eine Auszeit mit Jesus. So nenne ich das mal. Die Teresa von Avila hat gesagt, wenn das Feuer ausgeht, dann leg einen neuen Holzscheit ins Feuer, ich denke Englisch. Ist es Pelzisch? Pelzisch ist international. Ich wusste gar nicht, dass ich Pelzisch kann. Cool, ey. Also wenn es trocken wird in unserem Leben, und das ist normal, das ist eine normale Erfahrung im Leben eines Christen, dann mach mal was anderes, was außerhalb der normalen geistigen Routine ist. So wie ein Date oder mal auszugehen mit deiner Frau, einfach mal was anderes zu machen, das hält die Liebe, das hält die Beziehung lebendig. Und eine Auszeit mit Jesus ist für mich sowas anderes. Ich versuche das zumindest einmal im Jahr zu machen, einfach mal 2-3 Tage alleine weg. Und da faste ich dann und renne meistens herum den ganzen Tag irgendwo im Wald und habe meine Bibel dabei und sonst nichts und versuche mit Gott zu reden, auf Gott zu hören. Fasten- und Betenwoche kann auch so eine Gelegenheit sein, die würde ich auch gern mal mitmachen. Irgendwie finde ich die Zeit noch nicht. Ich muss sie machen, gell? Man findet sie nicht. Irgendwer hat gerade gesagt, gell, man muss es planen. Ich hatte es im November geplant, aber dann sind wir nach Amerika geflogen. Naja, aber es gibt solche Gelegenheiten. Nutzt diese Dinge. Das kann sehr, sehr fruchtbar sein in unserem Leben. Gegenteil davon, auch das können wir bewusst nutzen. Das Gegenteil von Fasten wäre bewusster Genuss. Das müssen wir lernen, das können wir lernen. Viele Christen haben das verlernt. Manche denken so, ein Genussmensch ist ein ungeistlicher Mensch. Ja, nicht unbedingt. Wenn es sündiger Genuss ist, ja. Aber wenn es richtig verstanden ist, nein. 1. Timotheus 6 sagt uns, Gott reicht uns alles da zum Genuss. Epheser 5, Vers 20 sagt, alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Danke sagen, genießen. Meine Familie, mein Leben, dass ich gehen kann, das Essen. Stefan, ich will nichts von dir hören. Er sitzt in der Küche. Das Trinken. Eine Arbeit. Mein Auto. Danke, Herr, dass ich ein Auto habe. Danke, dass ich Klamotten habe. Gott sei Dank sitzen wir nicht nackt alle hier. Das wäre viel zu ablenkend. Danke, Herr. Danke, dass wir ein Gemeindehaus haben. Danke, dass wir uns in Frieden versammeln dürfen. Einfach bewusst dankbar sein, uns bewusst freuen. Ich denke, das ist auch eine wichtige geistige Disziplin. Bewusst staunen. Ich gebe das manchmal Leuten als Hausaufgabe, die so in ihrem depressiven Denken drin stecken. Hey, mach mal eine Liste von 50 Dingen, wofür du dankbar sein kannst in deinem Leben. Denk mal nach. Und dann fang Gott an, konkret dafür zu danken. Arbeit mal deine Liste ab und guck, ob es danach nicht besser geht. Einfach eine andere Ausrichtung. Bewusst staunen. Gestern, während ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, ist ein Marienkäfer auf meinen Bildschirm geflogen. Keine Ahnung, wo der herkam. Ich habe keine Pflanzen bei mir im Büro. Die überleben bei mir nicht lange. Ich vergesse immer auf Gießen und so weiter. Aber was für ein schönes, kleines Geschöpf. Ich kann sagen, wow, Herr, das ist schön. Herr, du hast ihn wunderbar gemacht, danke. Also genießen, entlang sehen, entlang hören, entlang riechen, entlang schmecken, diesen schönen Dingen in unserem Leben. Ein gutes Essen, eine schöne Beziehung, eine Symphonie, eine schöne Musik. In Gottes Schöpfung, Herr, wie wunderbar du alles gemacht hast. Wenn du am Mülleimer vorbeigehst, boah, das stinkt, oh Mann, es erinnert mich an die Hölle. Alles, was Gott nicht ehrt. Ich habe mal eine Erlebnispädagogikwoche mit dem Hans-Peter Reuer gemacht und da haben die das wirklich gemacht, da sind wir in eine Müllverwertungsanlage gefahren und haben diesen ganzen Müll und Schrott und diesen Gestank mal richtig mit all unseren Sinnen aufgenommen. Und dann hat er eine Andacht da gemacht neben der Müllhalde und hat drüber gesprochen über das Kreuz, die Müllhalde dieses Universums, wo wir unseren Müll, unsere Schuld abladen können. Und dann haben sie gesagt, okay, und den Rest des Nachmittags lauf nach Hause. Die haben uns einfach da sitzen lassen und sind mit dem Bus weggefahren. Haben gesagt, ihr kennt die Richtung, lauf nach Hause, verbringt Zeit allein mit Gott und denkt drüber nach. Das war eine gute Erfahrung. Also bewusst leben, bewusst auch in der Gegenwart Gottes leben. Auch mit den schönen Dingen und den stinkenden Dingen unseres Lebens dürfen wir ihm alles bringen. 8. Punkt, Gemeinschaft mit den Geschwistern. Da erleben wir Gott. Hebräerbrief 10 heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Deswegen müssen wir alle in Gemeinschaft leben. indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Also Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, das ist ein Schutz für uns vor dem Erkalten. Eine Kohle für sich allein genommen, eine glühende Kohle, wenn ihr die aus dem Feuer rausnehmt, probiert das mal, wenn ihr grillt das nächste Mal, die erkaltet schnell. Aber eine Kohle, die du zusammenlegst mit den anderen Kohlen, die bleibt länger heiß. Und so ist es auch in der Gemeinschaft mit uns Christen. Wir brauchen das. Und meine Erfahrung ist auch wieder gerade dann, wenn ich mir denke, ich habe keinen Bock. Schlimm für einen Pastor, wenn er das denkt, gell? Ich habe keinen Bock, in Gottesdienst zu gehen oder ich habe keinen Bock auf Gemeinschaft jetzt. Dann merke ich, das ist gerade dann, wann ich es am meisten brauche. Und wieder, wir leben nicht nach unseren Gefühlen, wenn ich mich überwinde und sage, ich gehe trotzdem, egal was, dann erlebe ich den Segen der Gemeinschaft und ich erlebe, wie Gott mir begegnet. Und ich merke, ich brauche es am meisten, gerade wenn ich mich am wenigsten danach fühle. Wie gesagt, mein Fleisch ist asozial. Und es ist wichtig, dass wir als Christen in Gemeinschaft leben. Das heißt, dass wir einer Gemeinde hingegeben sind, mit der wir regelmäßig Gemeinschaft feiern. Aber ich würde sagen, mehr als das auch eine Gemeinschaft im kleineren Rahmen mit Geschwistern, die mich wirklich kennen, wo ich mich wirklich öffne und sie öffnen sich mir. Kann verschiedene Formen haben, kann eine Zweierschaft sein, kann ein Hauskreis sein. Aber das ist wichtig. Leben in Gemeinschaft ist Gottes Plan für uns. Da werden wir ermutigt, da werden wir korrigiert, da werden wir herausgefordert aneinander mit unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ich meine, wie lerne ich Geduld? Mit meinen Kindern, mit meiner Frau, indem ich warte. Besonders mit Menschen, mit denen ich mich reibe, die eine ganz andere Persönlichkeit mit mir haben. Da werden wir geformt und das sind gute Prozesse. Da lernen wir lieben, da lernen wir vergeben, da lernen wir dienen und da wachsen wir geistlich. Also wir brauchen Gemeinschaft. Und neunter Punkt, Teil davon habe ich schon erwähnt, ist dienen. Sprich anderen Gutes tun. Das ist unser Programm als Christen. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also es ist auch ganz konkreter Gottesdienst, ganz konkreter Dienst an Jesus. Das macht meine Beziehung mit ihm auch lebendig und erfahrbar, weil wir dienen Jesus und wir sind ein Zeugnis. Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also jeder Christ sollte einen ganz bewussten Dienst, regelmäßigen Dienst an anderen haben. Sei es in der Gemeinde, sei es außerhalb der Gemeinde. Aber das macht Nachfolge erst zu einem Abenteuer und real. Da, wenn wir versuchen, bewusst anderen Gutes zu tun und bewusst anderen zu dienen, da erfahren wir die Geistesgaben von Gott. Da erfahren wir Zurüstung, da erfahren wir Wachstum. Wenn Christen passiv sind, dann brennen sie aus. Na, man kann ausbrennen, weil man zu viel tut. Man kann aber auch ausbrennen, weil man zu wenig tut. Ausbrennen durch Langeweile. Ich erfahre Gott nicht, wie er mich gebraucht und warum nicht. Ja, weil ich nur im Bett rumliege vom Fernseher und wie soll ich ihn da erfahren? Hindern hoch, raus aus dem Bett und guck dich mal um, wen kann ich dienen? Und da merkst du, dass der Heilige Geist wirkt und dich gebraucht und Worte der Erkenntnis schenkt vielleicht oder Worte der Weisheit oder du betest für jemanden und Gott erhört das Gebet und er schenkt Heilung und solche Dinge, das erfahren wir im Dienst aneinander. Wenn wir einander nicht dienen oder Menschen nicht dienen, dann verkümmern wir geistlich. So wie mein Bein, als ich mir das vor ein paar Jahren gebrochen hatte, ist unglaublich, wie schnell so ein Muskel verkümmert und es wird so eine Salzstange, so eine dünne. Dann muss man den Muskel wieder trainieren, dass er wieder wächst. Und dasselbe gilt für den 10. Punkt, und der 10. Punkt ist bezeugen oder evangelisieren. Einfach die gute Nachricht von dem, was Jesus für dich getan hat und von dem, was Jesus in deinem Leben tut, anderen Menschen weitersagen. Erstens ist es Teil unserer Berufung, schlicht und einfach Gehorsam, wenn wir das tun. Jesus hat gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Aber das Zweite ist, es erfrischt mich auch selbst, wenn ich anderen mein Zeugnis erzähle oder wenn ich anderen von dem erzähle, was Jesus für mich getan hat. Das ruft es mir selbst wieder in Erinnerung und das erfrischt auch meinen eigenen Geist. Und drittens, es schenkt mir Gottes Erfahrung, weil ich wieder erlebe, wie Gott mich gebraucht und wie Gott andere Menschen durch mich berührt. Und das ist eine wunderschöne Sache. Jochen hat beim Herfahren wieder erzählt, wie Gott ihn gebraucht hat gestern. Und es ist nicht kompliziert. Gerade zur Weihnachtszeit, wir haben so viele Gelegenheiten, lass uns die nutzen. Ein Weihnachtstraktat weitergeben, irgendjemanden einladen zum Weihnachtsgottesdienst. Vielleicht einen Außenstehenden einladen, mit euch als Familie zusammen Weihnachten zu feiern. Und müsst gar nichts sagen, einfach vorleben. Und sie werden fragen. Ihr könnt das Programm vorgeben daheim, was ihr macht. Oder einfach sagen, darf ich für dich beten? Dass du gleich ein super Gespräch, wenn dein Kollege schlecht drauf ist, hey, darf ich für dich beten? Ja. Die meisten Menschen sagen ja. Selbst die Moslems sagen ja, bet für mich. Super, mache ich. Und dann ergeben sich gleich Gespräche, hey, darf ich dir erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Die meisten Menschen sagen ja, es interessiert sie. Das Gleiche gilt auch für den letzten Punkt, den 11. Punkt. Letzter Punkt ist geben. Zuallererst denken wir gleich an Geld, wenn wir über Geben reden, aber denkt auch an Zeit, Gaben, Energie. Wenn du nicht gibst für das Reich Gottes, dann ist es eigentlich ein Warnsignal. Dann bist du erstens ungehorsam und zweitens, dann betreibst du wahrscheinlich Götzendienst, hast falsche Prioritäten in deinem Leben. Wenn du wissen willst, wo du mit Gott stehst und wo dein Herz steht, dann frag dich erstens, wofür bete ich und zweitens, worin investiere ich? Und es gibt dir die Antwort, was dein Gott ist oder was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben. Jesus hat gesagt in Matthäus 6 in der Bergpredigt auch, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also er spricht hier über die Kohle in dem Fall. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. So ist es. Wenn du dein Leben, dein Herz, deine Ressourcen in Aktien investiert hast, wird dein Herz da sein. Dann wirst du jeden Tag die Aktienkurse verfolgen. Wenn du dein Herz in den Fußballverein investierst, dann wird der FCK dein Alles sein. Oder? Ich weiß nicht, Bayern ist ja Gotteslästerung, gell, in der Pfalz. genauso, wenn du in deine Ehe investierst, in deine Frau investierst, ganz konkret, praktisch deine Zeit, dein Geld, was immer, deine Ressourcen, dann wird dein Herz bei deiner Frau sein. Und wenn du deine Ressourcen in das Reich Gottes investierst, dann wird dein Herz bei Gott sein. Und das ist der Hintergrund. Deswegen will Gott, dass wir geben. Im Alten Testament hat er vorgeschrieben, 10% deines Einkommens. Seht, das ist schon spürbar, das ist ein Opfer. Neues Testament ist es freiwillig. Hey, freu dich mit einem freudigen Herzen als Anbetung. Wie viel? Frage ihn. Aber es soll spürbar sein. Mein persönliches Herz ist, ich will nicht unter dem Standard vom Alten Testament leben. Und das macht mich abhängig von ihm. Es ist auch wieder ein konkreter Ausdruck meines Vertrauens auf Jesus, dass er mein Versorger ist. Konkrete Abhängigkeit von ihm. Auch ja, konkret der Art, wie ich meine Liebe zu ihm ausdrücken kann. Wahre Liebe ist ja immer eine aufopfernde, gebende Liebe. Und wenn ich gebe von dem, was er mir anvertraut hat, dann ist es eine praktische Gelegenheit, ihn zu schätzen und dann wird mein Herz folgen. Und das ist, wonach Gott wirklich aus ist. Gott braucht nicht dein Zeug. Gott besitzt alles. Er braucht nicht unser Zeug, aber Gott will unser Herz. Darum geht es. Er will deine Liebe. Er will dich. Er will bei dir landen. Ist das nicht wunderbar? Also bereite den Weg des Herrn. Amen. Herr, wir sind so dankbar und so beschenkt, dass du bei uns landen willst. Und gerade jetzt in dieser Adventszeit, zu Weihnachten, denken wir daran, dass du zu uns gekommen bist. Wirklich, ganz greifbar, ganz konkret. Und dass du uns auch ganz praktisch und ganz konkret geliebt hast, bis zum Tod am Kreuz, sagt uns der Philipperbrief. Dafür sind wir so dankbar. Und ich bete einfach, dass das unser Herz berührt und dass wir dich einfach zurückleben mit unserem Herzen und mit unserem ganzen Leben. Denn dafür sind wir geschaffen und wir wissen, darin werden wir heil sein.